Was sind jetzt die Vorteile, die erreicht worden sind durch diese Versöhnung? Das heißt in Vers 17, nachdem er gekommen war, verkündete er als gute Botschaft Frieden euch, den Fernen und den Nahen, weil durch ihn wir beide in einem Geist den Zutritt zum Vater haben. Also zuerst, das Erste, was wir hier mal haben, ist in Vers 17 ein Angebot des Friedens. Ja, zwischen Juden und den Völkern, den heidnischen Völkern, bietet jetzt der Herr einen Frieden an. Er kam, heißt es. Ja. Er kam. Und wann kam er denn? Wann kam er nach Ephesus? Wann kam Jesus nach Ephesus? Wann kam Jesus nach Amerika? Nicht wie die Mormonen meinen, dass Jesus physisch nach Amerika kam, aber wann kam er nach Ephesus? Durch die Botschaft kam er. Die Apostel haben ihn getragen. Sie haben den Namen Jesu hinausgetragen bis nach Ephesus. Paulus wurde gesagt, der ist ein besonderes Rüstzeug. Er wird meinen Namen tragen zu den Völkern. So kam Jesus nach Ephesus und hat dort Menschen den Frieden angeboten, sodass Friede entsteht zwischen Juden und den Völkern. Ein Angebot des Friedens, aber nicht für jeden, nur für den, der das annimmt. Also das Angebot ist für jeden, aber der Friede ist nur für den, der ihn dann annimmt. Das nächste ist der Zutritt zum Vater, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zum Vater hin, ganz hin zum Vater. Im Griechischen ist hier ein Wort, das nicht einfach nur zu heißt, das heißt ganz hin zu ihm, ganz hin. In seine Gegenwart. Ich darf ohne Anklopfen in sein Büro stürmen, ja? Wie der kleine Sohn des Firmenchefs. Hier bin ich, Papa. Und er muss nicht zuerst bei der Sekretärin sich anmelden. Und so dürfen wir direkten Zugang haben zum Vater. Gott hat uns erlöst, damit wir beten können. Damit wir direkten Zugang haben zum Vater. Deshalb kam Christus, damit wir beten können. Beten ist ein Inhalt des Christenlebens. Das nächste, was hier steht, ist, wo habe ich den Text jetzt? Dann seid ihr also nicht mehr Fremde und Nichtbürger, Ausländer, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausangehörige Gottes. Also Familienglieder Gottes, Hausangehörige, Hausgenossen heißt es bei Elberfeld oder Luther, also Familienangehörige Gottes. Ihr seid jetzt nicht mehr Fremde, früher waren die Heiden, die von den Heiden, Fremde der Bürgerschaft Israels. Die waren draußen vom Volk Gottes, vom alttestamentlichen Volk Gottes betrachtet. Jetzt sind sie drinnen. Und bei den Israeliten ist es auch so, wenn sie Messias nicht annehmen, dann sind sie draußen, aber wenn sie Messias annehmen, sind sie drinnen. Gemeinsam mit den Heiden. Mitbürger der Heiligen. Jetzt sind sie eine große Bürgerschaft. Einerseits die Israeliten, die Schritt halten mit Gott, die ganze Israeliten werden. Wenn ein Israelit zum Gläubig wird, dann wird er ein richtiger Israelit, so wie Gott sich das ursprünglich gedacht hatte. Und wenn ein Heide gläubig wird, wird er Mitbürger derselben Gemeinschaft, derselben Gruppe. Mitbürger der Heiligen, Heilige heißen sie. Hausangehörige Gottes, also Familienmitglieder. Und man darf jetzt diese Familie genießen, man darf den Vater genießen. Man darf sich als Brüder und Schwestern genießen, ohne irgendwelche Scheidewand dazwischen. Und das nächste ist aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Haupteckstein ist. Also hier das nächste von unserer Gliederung. Zutritt zum Vater, Gliedschaft in Gottes Familie und jetzt ein zuverlässiges Fundament. Aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Also Apostel zuerst, ja, denn sie sind die Sendboten des Herrn Jesus, sie sind die erwählten Zeugen, die der Eckstein erwählt hat, dass sie zuerst hinausgehen sollen. Sie haben die Botschaft direkt von Jesus Christus bekommen, die 12 Apostel plus Paulus, der 13. Sie legen das Fundament für die Gemeinde Jesu und auf diese Grundlage, auf dieses Fundament wird die Gemeinde aufgebaut. Später kommen noch andere hinzu, die jetzt nicht Apostel sind, aber noch Propheten sind, zum Beispiel Lukas ist auch ein Prophet, er hat uns prophetisches Wort gegeben. Lukas war kein Apostel, aber wir haben doch ein prophetisches Wort von Lukas in unserer Bibel. Oder auch Judas, Thaddäus oder auch der Bruder des Jakobus, oder? Judas, der Bruder des Jakobus und Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus. Also auch weitere Propheten, die jetzt nicht Apostel waren. Alle Apostel waren Propheten, aber nicht alle Propheten waren auch Apostel. Alle 12 plus Paulus waren Propheten auch. Warum? Christus hat ihnen das Wort gegeben und sie haben es weitergegeben. Und zwar direkt das Wort Gottes. Was sie niedergeschrieben haben, ist 1:1 Wort Gottes. Alles. Und selbst wenn Paulus seine Meinung schreibt, in 1. Korinther 7 irgendwo, eine Meinung, dann schreibt er sie als einer, der den Heiligen Geist hat, und dann ist das die Meinung Gottes. Wenn Paulus seine Meinung schreibt, in 1. Korinther 7, dann ist das die Meinung Gottes. Alles, was niedergeschrieben wurde, ist Gott gehaucht. Gott hat das so wollen, dass das, was durch den Mund der Apostel gesprochen wird, das ist so, wie wenn er selber gehaucht hätte. Auch bei den Propheten im Alten Testament. Auch bei den anderen neutestamentlichen Propheten, wie jetzt Jakobus und Lukas und so weiter. Das, was wir haben in unserer Bibel, ist direkt gehauchtes Wort Gottes. Wir sagen Inspiration. Aber Inspiration ist ein bisschen ungenau. Wir sollten besser sagen Spiration, ohne in. Denn das heißt das Wort, gehaucht. Nicht eingehaucht, sondern gehaucht. Das, was die Bibel sagt, ist so Wort Gottes, wie wenn es von Gott gehaucht ist. Im Griechischen heißt es Theopneustos. Theo heißt Gott und Pneustos heißt gehaucht, also von Gott gehaucht. Das ist das Fundament, auf dem die Gemeinde aufgebaut ist. Und in einem gewissen Sinn hat die katholische Kirche recht. Die katholische Kirche darf auch einmal recht haben. Petrus war der Erste, der ein Bekenntnis abgelegt hat. Und der Herr hat gesagt, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Aber es ist nicht Petrus alleine. Es ist Petrus plus die anderen 11 Apostel plus Paulus. Ja? Aber das Fundament ist tatsächlich, Petrus war auch einer von denen, war sogar ein ganz wichtiger Mann, der das Fundament legte. Ja, das Fundament der Lehre, das lehrhafte Fundament, ist die Lehre dieser Leute. Petrus, der als erster erkannt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er hat nicht nur das erkannt, er hat noch andere Dinge, hat der Herr ihm gezeigt, und das hat er niedergeschrieben im Petrusbrief. Ja. Und in anderen, und Markus-Evangelium ist ja auch indirekt von Petrus. Und so haben wir also die Lehre der Apostel und Propheten als Fundament. Insofern ist es schon richtig, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Petrus als Fels, ja, Felsbrocken, Petrus heißt Felsbrocken. Aber nicht nur Petrus alleine. Ja, damals war er der Einzige, der das gesagt hat, aber später haben das die anderen 12 auch gesagt. Und der Eckstein ist Jesus Christus. Der Eckstein, der Grundeckstein, der Haupteckstein, das ist der Stein bei einem Haus. Bevor das Fundament gelegt wird, legt man einen Eckstein, auf den Eckstein legt man das Fundament drauf. Der Eckstein gibt die Richtung an. Das ist ein großer Stein an der Ecke, zeigt in welche Richtung, nach oben und nach links und nach rechts, wie dieses Haus stehen soll. Dort wird ein Fundament gebaut und wir haben ein lehrmäßiges Fundament, das der Apostel und Propheten. Und das ist wirklich echte Prophetie. Das heißt, die haben so eine Prophetie gesprochen wie ein Sprachrohr. Ein Prophet dieser Art ist ein Sprachrohr Gottes. Weil beim Sprachrohr ist es so, dass das, genau das herauskommt, was man hineinspricht. Nicht mehr und nicht weniger. Das, was die gesagt haben, war genauso gewollt von Gott. Wir heute haben in dem Sinn heute keine Propheten mehr. Denn wir haben zwar Prediger und wir versuchen das, was die Apostel gesagt haben, auch weiterzugeben, und zwar so, wie sie es gesagt haben, aber bei uns mischt sich doch immer wieder was hinein, noch zusätzlich. Und deshalb muss man alles prüfen, was gesagt wird, auch was gepredigt wird und was man auf Kassette hört und so weiter. Nur einmal darf der Prediger sagen, so spricht der Herr. Nämlich immer nur dann, wenn er liest. Es darf keiner aufstehen und sagen, so spricht der Herr, und dann irgendetwas sagen. Das ist verboten. Diese Art von Prophetie gibt es nicht mehr. Es gibt nur Prophetie im zweiten Sinne, dass der Herr uns was aufs Herz legt, ja, klar, aber dann muss man es prüfen. Dann kann sich was hineinmischen, was gut ist und was nicht gut ist und was vom eigenen ist und so weiter. Also, das ist das Fundament, und das Letzte ist das Vorrecht, eine Wohnstätte Gottes zu sein. Also wieder der Text hier, wobei Jesus Christus, der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempelheiligtum im Herrn, in dem auch ihr mitgebaut werdet, zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Also hier das Vorrecht, eine Wohnstätte Gottes zu sein. Hier ist gemeint das Tempelheiligtum, Vers 21 am Ende, ein Tempelheiligtum. Und beachten wir in Christus. Jesus Christus ist der Haupteckstein. Ich muss schauen, ich habe es irgendwo mal angemalt. Nein, es kommt nicht. Egal. Jesus Christus ist der Eckstein, und in ihm wird jetzt ein Bau gebaut. In Christus, in ihm ist die Gemeinde wie ein Bau zusammengefügt. Und in ihm wächst sie, steht auch hier. Sie wächst zu einem heiligen Tempel. Wo wächst sie? Im Herrn wächst sie. Das heißt, in der Verbindung mit dem Herrn Jesus, in der engen Verbundenheit mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm, kommt es dazu, dass der Tempel wächst. Das heißt, jeder einzelne Stein wächst in dieser Verbundenheit mit dem Herrn Jesus Christus. Also hier das Wort für Tempel. Es ist eigentlich das Wort Heiligtum. Der Tempel ist üblicherweise das Gebäude, das große Gebäude. Aber hier ist das Heiligtum gemeint. Das ist nur der Raum, wo der hohe Priester hineingehen durfte einmal im Jahr. Das ist gemeint. Das ist das innere Heiligtum des Tempels. Und so ein inneres Heiligtum, solche sind die Gläubigen. Ganz, ganz in der Nähe bei Gott. Und nur im Herrn ist das. Und nur im Herrn ist er zusammengefügt. Und nur im Herrn wird man mit auferbaut, Vers 22. In ihm oder in welchem auch ihr mit auferbaut werdet. Im Herrn werdet ihr mit auferbaut. Nicht unabhängig von ihm, sondern im Herrn. Das ist hier wichtig und wird betont. Also Paulus betont das hier. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind eine Gemeinde, wie einer gesagt hat. Sei geduldig mit mir, ich bin noch nicht fertig. Das stimmt, wir sind als Christen noch nicht fertig. Aber es ist ein Prozess, dass wir jetzt wachsen zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Eine Behausung Gottes im Geist, eine Wohnstätte im Geist, nicht im Fleisch, nicht im Stein, eine irdische Wohnstätte, sondern eine geistliche Wohnstätte. Der Geist ist jetzt der Herr in diesem Haus, in der Gemeinde Jesu Christi. Er dirigiert, wie es da zugeht in diesem Tempel, der Geist. Soweit also dieser Text. Und dann geht es weiter in dem Epheserbrief in Kapitel 3. Da möchte ich doch noch ein paar Verse noch das uns anschauen, sonst schaffen wir das morgen nicht, das Kapitel. In Kapitel 3 haben wir zwei Teile. Erneut geht Paulus ins Gebet, das heißt, erneut spricht er vom Gebet, er berichtet über seine Fürbitte, und er sagt uns zuerst, was es ist, das ihn in die Fürbitte treibt. Das ist in den Versen 1 bis 13. Und dann ab Vers 14 bis 21 zeigt er uns noch einmal, wie er betet und wofür er betet. Man merkt hier, was Paulus für ein Gebetsmensch ist. Und er fängt an in Vers 1 mit einem Satz, und dann unterbricht er sich. Und in Vers 14 geht der Satz weiter. Also wir lesen, aus diesem Grund oder darum, ich, Paulus, gebundener Christi Jesu für euch, die ihr von den Völkern seid. Und jetzt kommt eine Klammer auf, und jetzt gibt es einen langen Zwischensatz bis Vers 13. Und dann fängt er wieder von vorne an, weil er gewusst hat, jetzt ist der Atem ausgegangen. Jetzt fängt er von vorne an. Aus diesem Grund beuge ich meine Knie hin zu dem Vater unseres Herrn. Und jetzt berichtet er von seinem Gebet. Also Vers 1 und Vers 14. Also Vers 1 geht in Vers 14 weiter oder wird wieder aufgegriffen in Vers 14. Und da sagt er jetzt den Satz zu Ende, nämlich wofür er betet und wie er betet. Aber jetzt dazwischen, in den Versen 2 bis 13, zeigt er, warum er betet oder was es ist, das ihn ins Gebet treibt. Das wollen wir uns noch ein bisschen betrachten. Vers 2. Wenn ihr nämlich von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört habt, die mir für euch gegeben wurde, dass er mir das Geheimnis durch Offenbarung kundtat, so wie ich zuvor kurz geschrieben habe, woran ihr, wenn ihr es lest, bemerken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, das in anderen Geschlechtern der Söhne der Menschenkinder, den Söhnen der Menschen nicht zur Kenntnis gebracht wurde, wie es nun seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist geoffenbart wurde, dass die von den Völkern Miterben seien und ein Mitleib und Mitteilhabende seiner Verheißung seien in dem Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben worden war, nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem geringsten von allen Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, unter den Völkern den unausforschlichen Reichtum Christi als Evangelium zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, was die Gemeinschaft des Geheimnisses sei, das von Ewigkeit her in Gott verborgen gewesen war, der alles durch Jesus Christus schuf, damit nun den Erstrangigen und Autoritäten in den himmlischen Bereichen durch die Gemeinde die sehr mannigfaltige Weisheit Gottes kund würde, nach dem Vorsatz der Ewigkeit, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, verwirklichte, indem wir die Freimütigkeit und den Zutritt in Zuversicht haben durch den Glauben an ihn, weshalb ich euch bitte, nicht mutlos zu werden in meinen Bedrängnissen für euch, die eure Herrlichkeit sind. Wieder ein Satz, das heißt ein halber Satz, ja, geht ja noch weiter. Schauen wir uns diesen Satz, nicht alles, werden wir, jetzt haben wir keine Zeit, aber ein paar Verse möchte ich gerne noch mit uns betrachten. 2-3 Minuten. Also, was treibt ihn in die Fürbitte? Er sagt, darum, oder aus diesem Grunde. Also das, was er vorher gesagt hat, in Kapitel 2, das, was er da ausgeführt hat, das treibt ihn ins Gebet, noch einmal. Und er wird dann sagen, was er betet in Vers 14, beziehungsweise die Verse 14 bis 21. Und was ihn noch ins Gebet treibt, ist das, was er hier in Klammer einfügt. Zuerst sagt er, er ist ein gebundener Jesu Christi für die Heidenvölker, das heißt, er ist Gefangener, und der Grund, warum er im Gefängnis liegt, ist der, dass er das Evangelium zu den Heiden gebracht hat. Das war ja der Grund, das haben wir ganz am ersten Abend, haben wir uns das nach kurz gesehen, oder? Warum kam er ins Gefängnis? Er hat den Heiden das Evangelium verkündigt und das hat den Juden nicht gepasst. Deshalb haben sie ihn in Caesarea verhaften, in Rom, in Jerusalem verhaften lassen und dann nach Caesarea gebracht, wo er dann 2 Jahre im Gefängnis war und dann nochmal 2 Jahre in Rom im Gefängnis war. Und jetzt aus Rom schreibt er diesen Brief. Also er ist im Gefängnis wegen den Heiden, weil er den Heiden das Evangelium gebracht hat. Und zwar, weil er gesagt hat, dass das, was den Juden verheißen ist, das kriegen die Heiden auch. Das war seine Botschaft und das hat die Juden geärgert. Ja? Wenn er gesagt hätte, aber wir gründen eine neue Sekte und lasst mich in Ruhe, ich verkündige den Heiden irgendetwas, dann hätte ihn niemand gestört. Aber dass ihnen diesen Messias, der den Juden verheißen war und die Verheißungen, die den Juden galten, dass er diese Verheißungen den Heiden verkündigt, das hat das Fass zum Übermaß gebracht. Und so geht es nicht, oder? Und das hat sie so geärgert. Dass die Hoffnung Israels die Hoffnung der Christen sein soll, überhaupt, auch wo die Heiden sogar eingeschlossen sind, das hat Juden gestört. Das darf nicht sein. Also, er hat einen besonderen Dienst bekommen und von diesem Dienst, den er hier bekommen hat, schreibt er hier. Er sagt in Vers 2, Kapitel 3, Wenn ihr nämlich von der Verwalterschaft der Gnade Gottes gehört habt, die mir für euch gegeben wurde. Für euch Heiden habe ich von Gott einen Auftrag bekommen, einen Verwaltungsauftrag. Der Verwaltungsauftrag war, das Wort Gottes zu verwalten, das Wort Gottes zu verkündigen. Das ist die Verwaltung. Gott hat ihm das Wort Gottes anvertraut, hat gesagt, so, du bist jetzt ein Verwalter. Hier ist das Wort Gottes, das Evangelium. Und dieses Wort Gottes, bitte verwalte es gut. Bring es denen, für die es gedacht ist. Und er bringt es den Heiden. Also, wenn ihr nämlich von der Verwalterschaft der Gnade Gottes hörtet, von dem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, dass er dieses Wort Gottes also den Heiden verkündigen soll, das geschah alles aus Gnade, das war nicht aus Verdienst. Wenn ihr nämlich von der Verwalterschaft der Gnade Gottes hörtet, die mir für euch gegeben wurde, dass er mich in Kenntnis setzt oder dass er mich das Geheimnis durch Enthüllung kennen ließ. Also durch Offenbarung hat er mir dieses Geheimnis kundgetan. Also ihm ist eine Botschaft anvertraut worden, die Botschaft von der Gnade, und schauen wir den Text nochmal besser. Hier bin ich falsch. Hier. Dass er mir das Geheimnis durch Offenbarung kundtat, so wie ich es zuvor kurz geschrieben habe. Gott hat dem Paulus ein Geheimnis kundgetan, ein Geheimnis geoffenbart. Was war das Geheimnis? Das wird er gleich erklären, was für ein Geheimnis. In Vers 5 und Vers 6 sagt er, was das Geheimnis war. Aber warten wir noch. Dass er mir das Geheimnis durch Offenbarung kundtat, so wie ich es zuvor kurz geschrieben habe, habe ich schon erwähnt, sagt er, habe ich schon erwähnt, woran ihr, wenn ihr es lest, bemerken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Wenn ihr das lest, merkt ihr, dass ich das verstehe, dieses Geheimnis, welches in anderen Geschlechtern, also in anderen Generationen, den Menschenkindern nicht zur Kenntnis gebracht wurde. Das heißt, in früheren Zeiten haben die Menschen nichts gewusst von diesem Geheimnis. Was für ein Geheimnis denn? Wie es nun seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist geoffenbart wurde. Das heißt, in früheren Geschlechtern wurde den Menschen das Geheimnis nicht so kundgetan, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist geoffenbart wurde. Ein bisschen was stand schon im Alten Testament. Es war schon etwas, man hätte schon etwas erfahren können, dass die Heiden das Evangelium bekommen. Das steht schon im Alten Testament. Aber nicht so, Vers 5, wie es nun seinen heiligen Apostel und Propheten im Geist geoffenbart wurde. Nämlich, was? Vers 6, jetzt haben wir den Kern. Den Kern dieser Verse. Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist, dass die Heiden, also die aus den Völkern, Miterben sind und ein Mitleib sind und dass sie Mitteil haben an seiner Verheißung in Christus durch das Evangelium. Die Heidenvölker dürfen mit Israel erben, aber bitte nur mit den Israeliten, die sich zum Messias bekehren. Wenn nämlich ein Israelit sich nicht zum Messias bekehrt, dann geht er verloren auf ewig. Schluss, da hilft ihm alles nichts. Gott kann dem Abraham aus Steinen Kinder erwecken, sagt der Johannes der Täufer. Das hilft euch überhaupt nichts, dass ihr Juden seid. Ihr müsst zum Messias kommen, erst dann seid ihr wirkliche Juden. Dann seid ihr echte Juden. Und jetzt kommt diese gewaltige Botschaft, die ist den Aposteln und Propheten jetzt im Neuen Testament durch den Heiligen Geist geoffenbart worden, dass die von den Heiden mit den Juden zusammen erben dürfen, aber bitte nur in Christus Jesus, nicht außerhalb von Christus. Niemand bekommt was außerhalb von Christus, überhaupt niemand. Das Erbe gibt es nur in Christus. Und dass sie ein Mitleib sind, das heißt, dass sie eine gemeinsame Körperschaft bilden, die Juden und die Heiden. Das heißt nicht, dass die Heiden Juden werden, bitte, wie das manche in der Kirchengeschichte gelehrt haben. Das ist falsch. Ein Heide, der zu Christus kommt, der wird kein Jude. Da ändert, die Abstammung ändert sich überhaupt nicht. Und eine Frau, die sich zu Christus bekehrt, wird kein Mann. Oder? Obwohl in der Bibel steht, hier ist nicht Mann noch Frau und hier ist nicht Heide noch Jude. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Geistlich gesehen, in Christus, in der Stellung, zählt das nicht mehr, ob du Mann oder Frau bist. Du bist einfach ein Bruder, du bist ein Königskind. Du bist ein Sohn Gottes, auch wenn du Frau bist. In Christus ist weder Frau noch Mann. Und genauso ist es mit Juden und Nichtjuden. In Christus gibt es nicht Jude und Nichtjude und Sküte und Grieche und sonstige Völkerschaften. Das ist eine Einheit, alles und in allen Christus. Das ist gemeint hier. Eine große Körperschaft. Der Heide bleibt Heide. Jeder, der nicht Jude war und sich bekehrt, bleibt ein Nichtjude. Und wenn ein Jude ist, der sich bekehrt, dann bleibt er ein Jude. Aber das hilft ihm überhaupt nichts. Weder dem Heiden sein Heide sein, noch dem Juden sein Jude sein. Aber jetzt ist er Christ geworden. Und das ist das Entscheidende. Christus ist jetzt in seinem Leben. Und da ist jetzt eine neue Körperschaft. Es ist ein Mittelleib. Ein großer Leib. Das ist der Leib Christi natürlich. Das ist der große Schar der Erlösten. Und es ist ein Mitteilhaber, die Heiden, ja, die sich zu Christus bekehren, sind jetzt Mitteilhabende seiner Verheißung in Christ, seiner Verheißung. Also Gott hat etwas verheißen und sie dürfen jetzt mitteilhaben an der Verheißung, die Gott verheißen hatte, im Alten Testament schon. Die Stadt, auf die Abraham wartete, das ist die gleiche Stadt, auf die wir warten. Gleiche Hoffnung. Die Hoffnung Abrahams ist auch die Hoffnung des Christen. Eines Heidenchristen. Ein Heide darf in ein neues Jerusalem. Stellen wir uns das mal vor. Die Juden haben gesagt, das stimmt nicht, das ist verboten. Jerusalem ist für Heiden verboten. Und jetzt lesen wir in der Offenbarung ein neues Jerusalem und die Tore sind offen und für alle Völker. Alle dürfen nach allen Richtungen ist offen und sie dürfen alle reinkommen. Genau das ist gemeint. Mitteilhabende seiner Verheißung. Also sie sind Miterben, sie sind ein Mitleib und sie sind Mitteilhaber. Wo? In Christus, durch diese gute Botschaft, das ist die Botschaft. Und durch diese Botschaft kommt man in Christus hinein und wenn man in Christus ist, dann ist man ein Miterbe und ist man Mitleib und ist ein Mitteilhabender dieser herrlichen Verheißung. Wir schließen hier, ich habe ein bisschen überzogen, dafür haben wir morgen leichter, kommen wir durch Kapitel 3 leichter durch. Wollen wir hier schließen und vielleicht machen wir wieder kurze Gebetsgemeinschaft. Einige können uns beten, im Gebet leiten.